SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
Das Wirtschaftsmagazin, heute mit Tamara Land und dem Thema Streit um die Rente. Wer finanziert unseren Ruhestand?
Mit 67 Jahren, da fängt die Arbeit an. Mit 72 Jahren habt ihr noch Spaß daran. Mit 85 Jahren hält Arbeit euch in Schuss. Mit 99 ist noch lange nicht Schluss.
Der Rentensong des Satiremagazins Extra 3, schon 6 Jahre alt und noch immer aktuell. Denn er zeigt auf, was es für die junge Generation bedeuten kann, wenn die sogenannten Babyboomer in Rente gehen und Millionen von Ruheständlern von immer weniger Beschäftigten finanziert werden müssen. Wie könnte ein neuer, gerechter Generationenvertrag aussehen? Diese Frage ist so komplex, dass die Bundesregierung eine Rentenkommission eingesetzt hat, die bis 2020 Vorschläge erarbeiten soll. Weil aber eigentlich schon jetzt Handlungsbedarf besteht, hat die Bundesregierung vergangene Woche ein neues Rentenpaket verabschiedet. Die wichtigsten Eckpunkte fasst Uwe Lüb zusammen.
Rentenpaket oder Rentenkompromiss, die Beschlüsse der Großen Koalition verdienen beide Namen, denn es ist tatsächlich ein ganzes Paket von Beschlüssen. Und es war der ein oder andere Kompromiss nötig, um das Ganze auf den Weg zu bringen. Im Einzelnen.
Das Rentenniveau.
Das Rentenniveau ist auch die sogenannte Haltelinie 1. Im Klartext, es soll nicht unter 48% sinken, und zwar bis 2025. Konkret beschreibt das Rentenniveau das Verhältnis einer durchschnittlichen Rente nach 45 Beitragsjahren zum Lohn eines Durchschnittsverdieners. Letztlich ist es also eine rechnerische Größe. Über die Höhe der eigenen Rente sagt es wenig aus. Aber je niedriger das sogenannte Rentenniveau, desto größer der Unterschied zwischen Renten- und Arbeitseinkommen. Schreibt man das Niveau fest, koppelt man die Renten damit quasi an die Löhne.
Der Beitragssatz.
Beim Beitragssatz gibt es die zweite Haltelinie. Hier geht es um 20% vom Einkommen. Wann und ob überhaupt die 20% erreicht werden, ist nicht klar, denn in den nächsten 4-5 Jahren wird der Satz wohl bei 18,6% verharren, sagt die Präsidentin der Rentenversicherung Gundula Rosbach.
Nach all unseren Berechnungen mit unserer Nachhaltigkeitsreserve werden wir die planmäßig aufzehren, um den Beitragssatz stabil zu halten. Und so wie es im Moment aussieht, nach all dem, was bisher vorgelegt hat, reicht es bis 2023.
Dann dürfte er auf mehr als 19% steigen. Wie bei fast allen Sozialversicherungen zahlen Arbeitgeber und Arbeitnehmer den Beitrag übrigens zur Hälfte.
Die Mütterrente.
Genau genommen reden wir von der Mütterrente 2. Denn die Mütterrente 1 hat schon Mütter besser gestellt, die vor 1992 geborene Kinder erzogen haben. Nun soll für jedes Kind ein weiteres halbes Jahr für die Rente angerechnet werden. Da war ein Kompromiss nötig. Die CSU wollte ein Jahr für Mütter ab einer bestimmten Kinderzahl. Sozialminister Heil von der SPD hat sich aber damit durchgesetzt, dass alle Mütter profitieren sollen.
Die Verbesserung bei der Mütterrente, die war ursprünglich nur vorgesehen für wenige. Das war ein CSU-Vorschlag. Wir haben uns vernünftigerweise darauf verständigt, dass wir das für alle Mütter hinbekommen.
Allerdings gibt es weniger Geld, immerhin aber noch jeden Monat rund 15 Euro pro Kind.
Die Erwerbsminderungsrente.
Wer gar nicht mehr oder nur noch weniger arbeiten kann, wird besser gestellt. Das geschieht durch längere sogenannte Zurechnungszeiten. Dabei geht es um Monate und Jahre, die so angerechnet werden, als hätte man in dieser Zeit weiterhin voll gearbeitet. Bisher gilt das nur bis zum Alter von 62 Jahren. Entsprechend hoch sind die Abschläge bei der Rente. Von kommendem Jahr an sollen diese Zurechnungszeiten bis 65 Jahre gelten, später sogar bis zum dann neuen normalen Renteneintrittsalter von 67. Das Ganze gilt allerdings nur für künftige Erwerbsminderungsrenten. Wer sie jetzt schon bezieht, hat davon nichts.
Die Geringverdiener
werden auch besser gestellt. Sie müssen geringere Sozialbeiträge zahlen. Gerechnet wird es aber so, als hätten sie die Beiträge voll entrichtet. Das gilt auch bisher schon, allerdings bis höchstens 850 Euro Einkommen im Monat. Diese Grenze wird angehoben auf 1.300 Euro. Geplant ist darüber hinaus übrigens auch eine Grundrente. Wer lang genug Beiträge gezahlt hat, dessen Rente soll 10% über der Grundsicherung liegen. Das ist allerdings erst ein Projekt für nächstes Jahr.
Soweit die geplanten Änderungen. Wie dieses Rentenpaket zu bewerten ist, darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Christian Hagest gesprochen. Er lehrt an der Otto Beisheim School of Management in Fallendar bei Koblenz. Das Rentenniveau bleibt bis 2025 stabil. Ältere Mütter bekommen einen halben Rentenpunkt mehr. Die Erwerbsminderungsrente wird erhöht. Ist das jetzt der große Wurf?
Nein, absolut nicht. Das Rentenpaket ist eine Erfüllung des Koalitionsvertrages und der Koalitionsvertrag ist ein Kompromiss aus den Wahlkampfgeschenken, die CDU und SPD im Wahlkampf eben angekündigt hatten.
Warum ist es denn nicht der große Wurf?
Naja, es macht das ganze Rentensystem eben in keiner Weise demografiefest oder tragfähiger. Wir wissen eben, dass ab 2030 die geburtenstarken Jahrgänge, die sogenannten Babyboomer, verstärkt eben in Rente gehen werden. Und diese Babyboomer haben eben relativ wenig Kinder bekommen. Das heißt, wir haben weniger Beitragszahler für mehr Rentner. Und das muss eben irgendwie ausgeglichen werden. Und dazu trägt das jetzige Rentenpaket eigentlich gar nichts bei. Es verschlimmert sogar eher noch die Ausgangslage, wenn auch nicht stark mit der doppelten Haltelinie. Also will heißen, dass das Rentenniveau und der Beitragssatz jetzt festgeschrieben werden bis 2025, wäre wahrscheinlich ökonomisch sowieso so gekommen. Aber es leistet eben auch nichts darüber hinaus, dass die Rente wirklich tragfähiger werden würde.
Sie sprechen die Demografie an. Eine Stellschraube, an die man in dem Zusammenhang immer denkt, ist natürlich auch das Renteneintrittsalter. Da haben wir unterschiedliche Trends sozusagen gesehen. Auf der einen Seite hält ja auch die aktuelle Regierung an dem Renteneintrittsalter von 67 Jahren fest. Auf der anderen Seite ist in der letzten Legislaturperiode für langjährig Versicherte die Rente mit 63 eingeführt worden. Wo geht das hin?
Also ökonomisch muss es so sein, dass wir länger arbeiten werden müssen. Und es ist auch nicht schlecht so. Die Lebenserwartung steigt kontinuierlich an. Das ist eben was sehr Schönes. Also wir altern. Wir altern aber eben auch gesünder. Und in einem Umlageverfahren, also will heißen, wo die jetzigen Jungen für die Alten eben zahlen, bei einer stetig steigenden Lebenserwartung ist das sozusagen eine stetig steigende Rentenerhöhung. Weil wenn wir das Renteneintrittsalter gleich lassen würden, würden sie für die gleichen Beitragsjahre eigentlich mehr Jahre in Rente bekommen. Und das müssen wir eben austarieren. Also wir haben so ein Verhältnis momentan, dass wir 2,25 Jahre arbeiten für ein Jahr in Rente. Wenn jetzt die Lebenserwartung steigt, dann könnte man ja ein Jahr Zugewinn an Lebenserwartung eben genauso aufteilen. Also im Verhältnis 2:1, 8 Monate länger arbeiten, 4 Monate länger Rente. Was dann bedeuten würde, dass der Geburtsjahrgang 2000, also die heute 18-Jährigen, wären dann die Ersten, die in die Rente mit 70 gehen müssten. Ich glaube, für diese Generation ist das zu verkraften, als dass sie ganz neue Jobs haben werden, die wir noch gar nicht kennen.
Lassen Sie uns neben dem Eintrittsalter auch auf die Finanzierungsbasis schauen. Im aktuellen System sind ja nicht alle zur Einzahlung in die Rentenkasse verpflichtet. Freiberufler und Beamte zum Beispiel sind ausgenommen. Ärzte, Anwälte und Architekten haben jeweils ihre eigenen Versorgungswerke. Die Grünen fordern deshalb eine Bürgerversicherung, in die alle einzahlen müssen. Könnte das Finanzierungsproblem lösen?
Unser Alterssicherungssystem ist ein gewachsenes System und keiner, wenn er jetzt auf der grünen Wiese ein Alterssicherungssystem planen würde, würde es so planen, wie wir es haben, dass wir gewisse Berufsgruppen außen vor lassen. Allerdings ist es eben so, dass wir in der jetzigen Situation eine Einbeziehung dieser Berufsgruppen, die Sie genannt haben, Beamte, Selbstständige oder Freiberufler, nur kurzfristig eigentlich eine Entlastung bringen würde. Die verdienen gut. Also jetzt in der Erwerbsphase würde das natürlich eben Geld in die Kassen eben bringen und auch den Beitragssatz entsprechend entlasten. Aber sie würden ja eben auch Ansprüche erwerben. Und das heißt, würden eigentlich das demografische Problem hinten hinaus ab 2030 eigentlich eher verschärfen. Hinzu kommt, dass all diese Gruppen eigentlich länger leben als der Durchschnitt. Es sind also schlechte Risiken für eine Rentenversicherung. Nehmen Sie die Beamten, die leben 3 Jahre länger im Durchschnitt. Oder eben auch die gut verdienende Ärztin. Frauen leben sowieso länger und nur noch gebildete Frauen sind sozusagen die Elefanten unserer Gesellschaft. Also insofern ist das eben mit Vorsicht zu genießen. Das ist hier so ein einfacher Vorschlag, der zwar auf den ersten Blick mehr Gerechtigkeit erzeugt, wirklich mehr Tragfähigkeit ins System bringt.
Wie sähe dann aus Ihrer Sicht ein demografiefester Vorschlag aus?
Na, die erste Stellschraube ist eben die Erhöhung des Renteneintrittsalters. Das ist, glaube ich, auch wirtschaftswissenschaftlicher Konsens. Also eben, dass wir ab 2030, wenn die Rente mit 67 abgeschlossen ist in der Einphasung, dass wir dann das Renteneintrittsalter koppeln an die Lebenserwartung. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann, dass wir den Leuten nochmal reinen Wein einschenken und sagen, die gesetzliche Rentenversicherung wird immer ein wichtiger Teil deiner Altersvorsorge bleiben, aber er kann eben nicht der einzige sein, sondern wir müssen eben nicht alle Eier in einen Korb legen, sondern unsere Eier in verschiedene Körbe. Und da gibt es eben eine neue Diskussion zu führen über, wie wir die private Altersvorsorge stärken, wie wir die betriebliche Altersvorsorge stärken. Wenn wir die beiden Stellschrauben gut bespielen, dann haben wir, glaube ich, ein tragfähiges Rentensystem.
Die Einschätzung von Professor Christian Hagest von der Otto Beisheim School of Management. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Dass das Renteneintrittsalter steigen muss, sei wirtschaftswissenschaftlicher Konsens, haben wir eben gehört. Die Mehrheit der Bevölkerung sieht das allerdings ganz anders. Schon heute hält mehr als die Hälfte der Rentenversicherten nicht einmal bis 65 durch. Viele nehmen Abschläge in Kauf, um früher aufhören zu können. Und für besonders langjährig Versicherte hatte die schwarz-rote Koalition vor 4 Jahren sogar die Möglichkeit geschaffen, ohne Abschläge vorzeitig in Rente zu gehen. 1 Million Menschen haben seitdem die Rente mit 63 beantragt. SWR-Reporter Wolfgang Brauer hat 2 von ihnen im Raum Stuttgart getroffen.
Michael Bokor ist über 4 Jahrzehnte bei Daimler beschäftigt. Der gebürtige Jugoslawe hat zuerst in der Motorenfertigung am Fließband gearbeitet, später als Schweißer. Die körperlich schwere Arbeit hat ihm als junger Mann nichts ausgemacht. Aber im Alter begannen die Probleme.
Ja, das war meine Bandscheibe. Vorfall war 2-mal und dann war ich zu oft krank. Meine Meinung war, dass ständig sitzen, und dann haben die gesagt, die haben eine Arbeitsstelle für mich leichtere.
Viele Jahre hat er noch die Spinde seiner Kollegen im Daimlerwerk in Esslingen-Mettingen verwaltet. Am 30. November ist für ihn Schluss.
Habe ich vor einem Jahr 45 Jahre voll gehabt und bei Renteberatung war ich in Stuttgart und dann habe ich mir beraten, ob das jetzt ohne Abschlag kommt. Jetzt ist unterschrieben, jetzt ist erledigt für mich.
Für Arbeiter wie Michael Bokor war die Rente mit 63 gedacht. Menschen, die gleich nach der Schule in die Fabrik gegangen sind, dort körperlich hart arbeiten mussten und deshalb nach 45 Arbeitsjahren gesundheitlich schwer angeschlagen sind. Tatsächlich wird die Rente mit 63 aber vor allem von Fachkräften genutzt, die noch mitten im Berufsleben stehen und im Büro arbeiten. Ein Beispiel ist Gewerkschaftssekretär Hans-Jörg Schmierer aus Stuttgart.
Ich könnte eigentlich schon seit 2 Jahren in Altersteilzeit sein, habe mich aber noch sehr fit gefühlt und deshalb weitergearbeitet. Aber ich merke jetzt zunehmend, dass die Belastungen im Beruf doch erheblich sind. Und deshalb habe ich die Chance genützt, diese vorgezogene Rente in Anspruch zu nehmen.
Hans-Jörg Schmierer will nicht gelten lassen, dass sein Bürojob weniger stressig sei als die Fabrikarbeit.
Die Belastungen in meinem Fall sind sehr viele nervliche Belastungen, denn man muss permanent auf Menschen interagieren, man muss permanent Entscheidungen treffen und das fällt im jüngeren Alter leichter und ich merke es halt zunehmend, dass es schwerer wird. Dass ich schneller müde werde, dass ich auch schneller gereizt werde, wenn es dann mal zu viel wird, was früher eigentlich nie der Fall war.
So wie er haben in den vergangenen 4 Jahren rund 1 Million Arbeitnehmer gedacht und die abschlagsfreie Rente mit 63 beantragt. Geholfen haben dabei die Berater der Deutschen Rentenversicherung sowie Dominik Altherr. Immer wieder hört ihr:
Wann kann ich in Rente, wie viel kriege ich, ist so die Standardfrage, wenn es wirklich um die Altersrenten geht. Die größten Probleme sind so diese Stammtischparolen oder Gespräche im Betrieb, die man immer wieder auffängt und die Leute sehr verunsichert sind. Teilweise auch Fehlinformationen in den Medien, wo man quasi erstmal einen Erwartungshorizont, der vorher schon entstanden hat, je nachdem leider auch korrigieren muss.
So wissen viele Arbeitnehmer nicht, dass es die Rente mit 63 inzwischen erst mit 63,5 gibt. Wie bei der normalen Altersrente wird das Eintrittsalter sukzessive nach oben geschraubt. Was viele Antragsteller auch nicht wissen, auch bei der Rente mit 63 gibt es ebenfalls Abschläge.
Man hat halt schlichtweg trotzdem weniger eingezahlt und auch deswegen würde die Rente ein bisschen geringer ausfallen, wie wenn man bis zum regulären Rentenbeginn arbeitet.
Weil eben 2 Jahre weniger in die Rentenkasse eingezahlt wird. Die Rente mit 63 ist ein großer Erfolg, trotzdem ist sie umstritten. Auch die Passanten in der Stuttgarter Innenstadt sind geteilter Meinung.
Sie können jetzt nämlich Beispiel Bauarbeiter oder Zimmermann bis 70 wahrscheinlich am Dach nicht mehr oben halten. Das wäre unverantwortlich.
Ich habe Altersteilzeit gemacht, ich habe auf der Bank geschafft. Ich will da nicht zu einer Kundenberaterin gehen, die 70 Jahre ist, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen.
62, die 3 Jahre, die ich früher gegangen bin, habe ich das Leben genossen.
Hat mich nicht beschäftigt, weil ich das, was ich gemacht habe, so gern gemacht habe, dass ich das gerne bis 65 gemacht habe.
Offiziell habe ich jetzt noch fast 20 Jahre bis zum Rente. Und ich glaube, wenn es soweit ist, dann sind 30 Jahre wahrscheinlich. Also ich finde, für Leute, die das brauchen, früher aufzuhören, da muss es eine Möglichkeit geben. So, und für Leute, die länger arbeiten wollen und können, dann sollen sie das machen, wenn sie wollen.
Die Mehrheit der heutigen Rentner möchte nicht länger arbeiten. Auch Hans-Jörg Schmierer freut sich nach 47 Arbeitsjahren auf seinen Ruhestand.
Nach dem 1. Mai 19 werde ich mich sicher viel um meinen Enkel kümmern, der jetzt gerade vor 3 Monaten auf die Welt gekommen ist. Ich werde sicher vieles um das Haus, den Garten, das liegen geblieben ist, die 20 Jahre bearbeiten und werden zusammen mit meiner Frau eigentlich noch eine ganze Reisen machen und Wanderungen hier in der Gegend. Also Pläne gibt es da genügend.
Aus wissenschaftlicher Sicht müsste das Renteneintrittsalter steigen. Die Lebenswirklichkeit zeigt aber, dass viele lieber früher als später in Rente gehen möchten. Ein Bericht von Wolfgang Brauer. Neben dem Renteneintrittsalter gelten die private und betriebliche Vorsorge als wichtige Stellschrauben in der Rentenpolitik. Mit der Riester-Rente sollte die private Vorsorge in Deutschland etabliert werden. Inzwischen gilt das Modell aber als gescheitert. Zu kompliziert, zu teuer, so lautet die Kritik. Seit Jahren werden kaum noch neue Riester-Verträge abgeschlossen und von den bestehenden liegt jeder fünfte auf Eis. Dabei gibt es durchaus Vorbilder, wie ein Rentenmix aus staatlicher, betrieblicher und privater Altersvorsorge gelingen kann. Schweden wird für sein ausgeklügeltes System immer wieder gelobt. Wie dieses System funktioniert und welche Schwächen es trotzdem hat, berichtet Carsten Schmiester.
Johann aus Stockholm ist 26 Jahre alt. Er hat eine eigene kleine Produktionsfirma und ist so einer dieser typischen jungen Professionals. Ich habe noch nicht genau über meine Rente nachgedacht. Das kommt später. Im Moment versuche ich viel Geld zu verdienen, um mehr Taxi fahren zu können, teurer essen zu gehen und öfter mal eine Wochenendreise zu machen. So wie er ticken viele junge Schweden. Die Wirtschaft läuft, die Krise ist Geschichte und das Rentensystem des Landes ja ein eher stabiles. Also warum sich einen Kopf machen? 1999 wurde dieses System von Grund auf renoviert und bietet nach Ansicht vieler Fachleute eine im europäischen Vergleich hohe Sicherheit. Nur ein bisschen kompliziert ist es schon. Vor allem für junge Leute wie Johann, die eben noch nicht wirklich darüber nachgedacht haben. Wie war das noch mit den 3 Säulen? Betriebsrente, das ist eine, nicht? Das ist wohl das, was man bekommt, wenn man Steuern zahlt. Ganz einfach, oder? Nein, aber was ist denn das, was man im Umschlag sieht? Den kriege ich doch auf jeden Fall. Mit dem Umschlag meint er den jährlichen Rentenbescheid. Dieses Rentensystem ist gerade erst noch einmal angepasst worden, aber das bezog sich aufs Eintrittsalter. Das liegt mit erheblichen Abzügen noch bei 61 Jahren, wird aber in Schritten bis 2026 auf 64 angehoben. Wer länger arbeiten will oder muss, der kann das künftig bis 69 statt wie bisher bis 67 machen. Nichts geändert hat sich an diesem 3-Säulen-System. Geringverdienern steht eine Mindestrente zu. Sie wird aus Steuern finanziert. Momentan liegt sie bei umgerechnet etwa 820 Euro. Wie hoch die Gesamtrente ist, hängt dann wiederum von der Höhe des Lohns ab. Auch die durchschnittliche Lebenserwartung der Schweden wird eingerechnet. Weil die Schweden immer älter werden, sinkt das Rentenniveau kontinuierlich. Um dies auszugleichen, zahlen Arbeitgeber eine Betriebsrente. Außerdem gibt es die 3. Säule, die Prämienrente, eine private Vorsorge. Vom Rentenbetrag, der aktuell bei 18,5% des Einkommens liegt, gehen 2,5 Prozentpunkte in diese 3. Säule. Etwa 800 verschiedene Pensionsfonds stehen dann zur freien Auswahl. Wer sich nicht entscheiden kann oder will, der landet automatisch im staatlich verwalteten Fonds AP7. Dieser Fonds betreut inzwischen das Vermögen von mehr als 3 Millionen Schweden. Doch diese zunächst hochgelobte Prämienrente ist in Verruf geraten. Unter den Fondsanbietern hat es in der Vergangenheit schwarze Schafe mit unseriösen Geschäftspraktiken gegeben. Deshalb werden alle Fonds jetzt deutlich härter kontrolliert. Rentenökonom Matthias Munter von der Scandia Bank hält diese Kontrollen für absolut notwendig, um den doch leicht lädierten Ruf der Prämienrente wiederherzustellen. Wir müssen hoffen, dass das gelingt, denn es ist wichtig, dass die Leute Vertrauen ins System haben. Die Regierung packt ja alle wichtigen Fragen an. Gleiche Renten, das Prämienrentensystem, dazu das Eintrittsalter, Frühpensionierungen. Sie sind wirklich an allen wichtigen Fragen dran. Es sollte jetzt vieles untersucht werden.
Die Prämienrente in Schweden sorgt dafür, dass auch Geringverdiener privat vorsorgen. Ganz reibungslos klappt es aber auch dort nicht, Carsten Schmiester berichtete. Wie soll es denn nun aussehen, das perfekte Rentensystem, das die Alten absichert, ohne die Jungen zu überfordern? SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer hat sich darüber Gedanken gemacht und kommt zu dem Schluss, das umlagefinanzierte Rentensystem hat keine Zukunft.
Machen wir es für den Anfang kurz und knackig. Das bestehende deutsche Rentensystem gehört endlich abgeschafft und das ewige Geleier von Generationengerechtigkeit ist eine Lüge. So. Ich habe es schon immer als ungerecht empfunden, dass ich mit meinen Rentenbeiträgen die Renten für vorangegangene Arbeitnehmergenerationen finanziere. Die haben unter ganz anderen Bedingungen gearbeitet als ich und konnten deutlich früher in Rente gehen. Erinnern Sie sich, 1984 die bunten Buttons der IG Metall für die 35-Stunden-Woche. 35 Stunden, darüber können heute viele nur noch lachen. In einer knallharten Businesswelt, die sich ständig verändert, inmitten der Digitalisierung, ist Arbeit so anstrengend und fordernd wie selten. Schon fast 40% unserer aktuellen Auszubildenden in Deutschland schieben Überstunden. Und denen sagt die Politik, Leute, damit unser Rentensystem noch irgendwie weiterläuft, dürft ihr dafür dann auch bis 70 arbeiten? Individuelle Leistung, Engagement, veränderte Arbeitswelt, das zählt alles nicht. Vor der deutschen Rente sind alle gleich. Ob ich gut bin oder sehr gut, ob ich gut oder sehr gut verdiene, das macht keinen Unterschied, weil die starren Sozialabgaben in Deutschland gedeckelt sind. Ich zahle ab einem Verdienst X gleich viel in die Rentenkasse und bekomme gleich viel oder wenig zurück. Wird die Rente erhöht, bekommen alle mehr, nicht nur die, die es wirklich nötig hätten. Und damit ich nicht nur den arroganten Besserverdiener gebe, dieses Rentensystem funktioniert eben erst recht nicht bei Menschen, die wenig verdienen. Nehmen wir Berufe, die für unsere Gesellschaft extrem wichtig sind, in der Pflege oder in Kindergärten. Diese Berufe sind in Deutschland miserabel bezahlt und da sich die zukünftige Rente nach eingezahlten Beiträgen richtet, werden viele Menschen, die unsere Gesellschaft stützen, von ihrer späteren Rente nicht leben können. Die minimalen Änderungen durch das Rentenpaket der Großen Koalition wirken hier wie Hohn. Die Entlastung bei den Beitragszahlungen etwa bringt Beschäftigten mit niedrigem Einkommen netto gerade mal 20 Euro mehr im Monat. Selbst wenn ich die eisern spare oder in private Altersvorsorge investiere, was hilft das? Früher in Rente gehen mit Abschlägen nicht finanzierbar. Der Monstertanker namens Deutsche Rentenversicherung ist längst unsteuerbar geworden. Dafür gibt es noch eine Reihe von weiteren Belegen. Versicherungsfremde Leistungen, die nicht durch Beiträge gedeckt sind. Im Jahr mehr als 80 Milliarden Euro. Dazu gehören sogenannte Kriegsfolgelasten wie Renten für Spätaussiedler. Die demografische Entwicklung. In 20 Jahren kommt ein Arbeitnehmer auf zwei immer älter werdende Rentner. Spätestens hier dürfte jedem klar sein, dass eine Umlage rechnerisch nicht mehr funktioniert. Kinderkriegen wäre nötig, ist aber rein rententechnisch gesehen in Deutschland nicht lukrativ, denn die Lücken in der Erwerbsbiografie können selbst durch das Anrechnen von Erziehungszeiten nicht komplett ausgefüllt werden. Nochmal kurz die Zwischenfrage, das soll also Generationengerechtigkeit sein? Dass übrigens Bundestagsabgeordnete keinen Cent in die Rentenkasse zahlen, ist nur eine weitere Fußnote. Was sind Alternativen? Das umlagefinanzierte System darf in Zukunft auf jeden Fall nur noch ein kleiner Teil des deutschen Rentenmodells sein. Wie zum Beispiel in Schweden, wo das Renteneintrittsalter flexibel ist und sich Umlage mit kapitalbasierter Altersvorsorge und Betriebsrente verbindet. In den Niederlanden ist eine staatliche Mindestrente garantiert, aufgestockt wird mit Einzahlungen in eine Arbeitnehmerversicherung. In Österreich ist die Rentenkasse wenigstens eine Rentenkasse für alle, denn dort zahlen auch Beamte und Selbstständige ein, im Gegensatz zu Deutschland. Mindestens ein zweites Standbein braucht die deutsche Rente. Hier lohnt sich ein Blick auf die gerade erwähnte betriebliche Altersvorsorge der Niederlande. Ein ausgeklügeltes System, aber einfach zu verstehen, im Gegensatz zum Beispiel zur deutschen Riester-Rente. Es deckt 90% aller Arbeitnehmer dort ab, hat gleiche Tarife für Männer und Frauen. Die unternehmensspezifischen Fonds werden von Arbeitgebern und Nehmern gemeinsam verwaltet. Die Prämien zahlt überwiegend der Arbeitgeber, alles in Tarifverträgen geregelt. Die Rente für Geringverdiener liegt in den Niederlanden deutlich über dem Schnitt in Europa, dank dieser geregelten, kapitalgedeckten Finanzierung. Modelle, die besser funktionieren als das deutsche, weniger störanfällig, flexibler, liegen auf der Straße. Spätestens, allerspätestens, die kommende Bundesregierung muss einen Umbau vornehmen und die Rente in Deutschland auf mehrere Säulen stellen, sonst implodiert das System.
Michael Wegmer kommentierte. Das war Geldmarktmeinung zum Thema Streit um die Rente. Wer finanziert unseren Ruhestand? Am Mikrofon war Tamara Land.